Wie sage ich meiner besten Freundin, dass ich auf sie stehe?
Wie gehe ich am besten mit Liebeskummer um?
Und Dimi, bist du eigentlich top oder bottom?
In dieser Folge beantworten wir diese und noch viel mehr Fragen von euch rund um Queerness, Dating und Sex.
Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
Mäuse, herzlich willkommen bei uns im Club. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin natürlich wie immer die Sophia.
Und ich bin wieder die griechische Sünde, Dimi. Hallöchen. Und wie in jeder Woche nehmen wir euch wieder mit in die großartige Welt der queeren Community.
Und heute begeben wir uns an einen Ort, der kann wahlweise zuckersüß sein oder der reinste Albtraum. Ratet mal, welcher?
Ich gebe mal so einen kleinen Tipp. Es ist nicht der Darkroom. Ich weiß, Mäuse, auch wenn es vielleicht ein Albtraum für ein paar von euch da draußen ist. Und es ist auch kein Taylor Swift-Konzert.
Ich meine den Willkommen im Club DM-Ordner und unsere Kommentarspalten. Hier bei uns im Podcast-Studio hagelt es heute eure Fragen, liebe Community.
Ihr hattet nämlich wieder die Möglichkeit, Sophia und mir all eure brennenden Fragen rund um Queerness, Dating und Co. zu schicken. Und eine Auswahl davon werden wir jetzt heute mal beantworten.
Ey, und es war diesmal richtig viel. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Fragen von euch. Jetzt schon mal tausend Dank an alle, die mitgemacht haben. Ist ja auch einfach ein riesiger Vertrauensvorschuss, ihr Mäuse. Leider können wir nicht alle beantworten, außer ihr habt halt Bock auf eine 3-Stunden-Podcast-Folge. Damit es aber nicht unfair ist, werden wir heute aus allen eingereichten Fragen auslosen und versuchen, die bestmöglich zu beantworten.
So ist es. Und das Ganze machen wir in so einem Tombola-Verfahren. Das heißt, wir haben alle Fragen aufgeschrieben, in so eine Glasschale reingeworfen. Und die werden wir jetzt einzeln hier rausziehen. Bedeutet, wir wissen selber nicht, was uns hier am Ende erwartet und wie diese ganze Folge ausgehen wird. Aber eine Info haben wir von unserer Redaktion schon bekommen. Es sind wieder persönliche und auch spicy Fragen dabei.
Ich bin so gespannt. Vorab noch der Hinweis, dass wir ein paar Fragen von unserem Team haben einsprechen lassen. Let's go!
Let's go.
Ich zieh mal dieses Gerät. Das ist so eine, wie so ein Glas.
Der Gerät.
Schaut auf Social Media, wenn ihr sehen wollt, was es für ein Ding ist.
Ja, es ist einfach so eine Glasbox. Die kriegt man für 5 Euro wahrscheinlich im Deko-Shop, Mäuse.
Hör mal, sag doch nicht sowas.
Stimmt, die ist bestickert mit unseren Stickern. Die ist noch mehr fancy gemacht.
Okay, also. Frage 1. Kommt von Emilia. Hey, habt ihr einen Tipp für Nervosität beim ersten Date? Also konkrete Erste-Hilfe-Tipps, wenn der Kopf Panik schiebt, weil die andere Person einfach zu sweet ist.
Oh Gott, das ist so ein gutes Zeichen, oder?
Ich grüße dich, Emilia. Du hast mir die Frage nämlich zuerst als DM geschickt, glaube ich.
Cute.
Sweet.
Ich finde, Nervosität beim Date ist so süß, ja, weil es zeigt einfach, dass du dir Gedanken machst, dass dir das wichtig ist.
Fairerweise, ich bin eine ganz schlechte Ansprechpartnerin dafür, weil ich bin manchmal so schlimm nervös.
Aber dann ist doch perfekt. Wie gehst du damit um?
Ja, ich habe aber keine Lösung dafür.
Achso, also hättest du die
durch.
Frage auch stellen können?
Ja.
Du zitterst da so einfach. ich glaube, am besten ist, um ehrlich zu sein, das auch einfach anzusprechen. Also ich glaube, wenn ich auf einem Date wäre mit einer Person und die Person würde mir irgendwie nach 10 Minuten sagen, boah, um ehrlich zu sein, so, ich freue mich voll, dass wir uns heute sehen und so, ich bin schon ein bisschen nervös. Ich finde das voll süß. Und falls ich irgendwie davor gecheckt hätte, wow, die Person ist irgendwie angespannt, hätte das auch in meinem Kopf den Knoten gelöst, weil ich die Antwort darauf bekommen würde.
Bei mir hat es auch schon mal eine Person letztens angesprochen. Das fand ich eigentlich ganz cute.
Also, dass die Person gemerkt hat, dass du nervös warst?
Nee, es war lustigerweise ein Date, bei dem ich nicht nervös war. Aber dass er dann gesagt hat, so, er ist schon aufgeregt. Warst du auch aufgeregt?
Und dann hast du gesagt, ja, volle Kanne.
Ja, ich glaube, in dem Fall, im speziellen Fall, habe ich dann gesagt, so, es ging eigentlich. Aber ich glaube, ich war zum Beispiel nicht so nervös, weil ich direkt von der Arbeit gekommen bin und so. Deswegen vielleicht wäre jetzt ein Tipp von mir an der Stelle, ist so ein bisschen blöd, weil sich schön fertig machen und so ist ja meistens das, was dann unmittelbar davor stattfindet. Aber da hat man natürlich auch viel Zeit, sich einen großen Kopf zu machen.
Mhm.
Deswegen vielleicht nimmt man sich entweder noch was davor vor, also vielleicht trifft man noch Friends vorher, die einen so ein bisschen Pep-Talk geben können oder so. Oder eine befreundete Person kommt vorbei zum Fertigmachen. Oder man lenkt sich ab mit einem Hörspiel oder einem Podcast nebenher.
Das stimmt, das ist doch eine gute Idee.
Mhm.
Ansonsten bin ich auch ein großer Fan von spontanen Dates. Also ich glaube, das fließt auch damit ein, was du gerade gesagt hast. Möglichst wenig Bedenkzeit davor haben.
Mhm.
Wenn ich weiß, in 5 Tagen um 15 Uhr in dieser Bar habe ich ein Date, ja, dann hast du sehr viel Zeit, um nervös zu sein, alles zu überdenken, wie begrüße ich die Person, bla bla bla. wenn du das Date 2 Stunden davor ausmachst, weil du mit der Person matchst und einfach kurz schreibst und direkt ein Treffen vorschlägst und sagst, ja, lass mal ein Käffchen holen, dann gehst du einfach rein.
Ja, ich habe auch ehrlich gesagt das Gleiche bei so Online-Dates, weil wenn man da so viel schreibt, dann hat man sehr viel Zeit, Luftschlösser zu bauen, die dann vielleicht gar nicht wahr werden.
Ja,
deswegen, davon würde ich vielleicht auch abraten. Auch wenn ich verstehe, dass man sich so ein bisschen preparen will und vielleicht so man auch ja online schon mal abchecken kann, ob der Vibe passt und ob die Person mega creep ist oder so.
Ja.
Aber
also was wir dir mitgeben können ist, erstens, nimm dir auch eine andere Sache noch davor vor für ein bisschen Ablenkung oder ein Pep-Talk. Und zweitens, spreche es einfach beim Date an und das nimmt einfach die Luft raus und ich glaube, dann kannst du das Date auch viel mehr genießen.
So, nächste Frage. Okay, also die Person, die uns geschrieben hat, will anonym bleiben. Ich lese also mal vor.
Alright.
Ich bin 16, lesbisch und nur bei meinen Eltern und Friends geoutet. Ich wohne in einem Kaff, das heißt, alle kennen alle. Dass ich lesbisch bin, wird irgendwann rauskommen. Ich habe mittlerweile auch kein Problem mehr mit dem Gedanken, eine Weile Dorftratsch Nummer 1 zu sein. Allerdings habe ich einen jüngeren Bruder, 9, und weiß nicht, wie ich ihm erklären soll, dass ich Frauen liebe und dass das Ganze normal ist, wenn doch alle drüber reden und mich zum Teil verurteilen. Ich weiß außerdem sicher, dass die Eltern von mindestens einer Person aus seiner Klasse ein Problem mit Homosexualität haben. Wie erkläre ich ihm also dumme Sprüche und was mache ich, wenn er für meine Sexualität gemobbt wird?
Ah, wow.
Wisst ihr, Queerfeindlichkeit ist ja anerzogen und ist ja nichts, womit man geboren wird. Mhm. Ich glaube, dass Kinder oft unvoreingenommener sind als vielleicht erwachsene Leute.
Auf jeden Fall.
Da glaube ich schon die Möglichkeit da ist, dass er einfach das gar nicht zu einem Ding machen wird, könnte ich mir vorstellen. Wenn es jetzt so um dieses Umfeld geht, dann würde ich glaube ich vielleicht erstmal mir überlegen, okay, wessen Erziehungsauftrag ist es hier gerade? Es ist nämlich nicht deiner als queere große Schwester, sondern vielleicht auch der von deinen Eltern.
Das
und
stimmt.
Dem Schulpersonal. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich zu meinen Eltern gehen und sagen, ey, ich habe Angst, dass XYZ passiert. Also ich habe Angst, dass mein kleiner Bruder gemobbt wird oder eine Scheißerfahrung macht aufgrund von meiner Sexualität. Jetzt so der erste Gedanke, der mir dazu gekommen ist, war, ey, es wäre doch geil, wenn man irgendwie das Lehrpersonal brieft und die vielleicht entsprechend darauf reagieren können, wenn irgendwelche blöden Sachen passieren.
Ja.
Oder die auch schon präventiv irgendwie so Inhalte mit einfließen lassen.
Stimmt. Und dass man vielleicht, wenn ihr mal irgendwie als Familie zu Abend esst oder so, ne, mal dieses Thema irgendwie ganz ungezwungen behandelt.
Mm. Ich glaube, wichtig ist halt, dass wenn so ein Kind in so eine Situation kommt, dass er irgendwie damit konfrontiert wird oder blöd dargestellt wird, dass er vielleicht sich sicher in diesem Umfeld bewegen kann. Also, dass die Eltern ihn vielleicht darauf vorbereiten und sagen, ey, schau mal, wenn die Person XYZ zu dir sagt, dann macht die das aus dem und dem Grund. Und so könntest du dem zum Beispiel begegnen. Also weißt du, dass nicht er unsicher reagiert und er irgendwie
ins
Schwimmen kommt.
Bevor diese Situation passiert, muss dein kleiner Bruder schon dieses Verständnis dafür haben, damit er das überhaupt einordnen kann.
Ja.
Und ich bin mir sicher, dass das Einzige, was ihr dazu braucht, einfach Kommunikation ist.
Das glaube ich auch.
Und reden.
Das glaube ich auch.
Und he loves you, bitch. Er wird froh sein, dass er eine lesbische große Schwester hat, glaub mir. Okay, nächste Frage, nächstes Glück. Was haben wir denn hier? Die kommt von Ellen bzw. Miaula und ist tatsächlich eine Sprachnachricht. Hören wir mal rein.
Hallo Demi, hallo Sophia. Ich habe folgende Frage. Wie finde ich heraus, ob ich in meine Freundin wirklich verliebt bin oder ob das nur enge Freundschaft ist? Und wenn das so ist, wie finde ich heraus, ob sie mich zurück mag?
Okay. 2 Fragen in einem. Ellen hat es schlau gemacht.
Mhm.
Ja, wie finde ich heraus, ob ich meine Freundin wirklich verliebt bin oder ob das Ganze nur freundschaftlich ist?
Boah, schwierige Frage. Ich bin mir ehrlich gesagt selber oft nicht sicher. Wie ist es bei dir?
Bei mir ist es so, gerade wenn ich neue Leute kennenlerne, die ich erstens attraktiv finde, plus mit denen ich vibe, dass mein Kopf schon ein bisschen so in diese Richtung schwingt, könnte es was Romantisches werden. Und dann gebe ich dem einfach nur Zeit. Ich gebe dem Zeit und nach ein paar Treffen kristallisiert sich dann irgendwie heraus, nee, irgendwie ist diese sexuelle Tension voll raus, weil die Freundschaft so eng gewachsen ist und die Freundschaft über diesem Romantischen steht. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also in dem Moment wird mir dann einfach nur bewusst, nee, das war nur so eine Fantasie irgendwie, so ein Bilderbuchmärchen in deinem Kopf, aber diese Verbindung, die du gerade mit diesem Menschen aufbaust, ist für eine Freundschaft gedacht und nicht für eine Beziehung oder so.
Mhm.
Also ich glaube, erstens Zeit. Lass dir Zeit um dir überhaupt klar zu werden, was sind diese Gefühle, die ich gerade habe? Kriege ich überhaupt irgendwie so ein Kribbeln im Bauch? Weißt du, freue ich mich gerade, diese Person wiederzusehen, weil ich wirklich verliebt bin? Oder weil ich weiß, ey, mit der Freundin kann ich über alles reden, wir lachen und es macht einfach Spaß mit der.
Mhm.
Es geht aber auch irgendwie Hand in Hand. Ne? Man sagt ja auch, eine Beziehung sollte mit einer engen Freundschaft anfangen und so. Es ist ein bisschen tricky. Was sagst du dazu?
Ich finde auch, die Übergänge können auf jeden Fall fließend sein und das alles kann sich auch situativ so ein bisschen verändern.
Voll.
Aber trotzdem, glaube ich, ist sich Zeit nehmen und es beobachten und gucken, okay, wie fühle ich mich da, was habe ich für Wünsche, was habe ich für Bedürfnisse der Person gegenüber, will ich die auch irgendwie umsetzen? Das sind vielleicht Fragen, die man sich stellen kann in dem Moment.
Ja, und auch so dieses Ding von, wünschst du dir, dass es immer deeper geht? Willst du auch irgendwann, keine Ahnung, körperlich werden, sag ich mal, ne? Willst du mehr Intimität? Wirst du eifersüchtig, wenn die Person mit anderen Leuten abhängt oder dir von anderen Leuten erzählt, die sie attraktiv findet?
Das finde ich krass, weil das finde ich zum Beispiel, also ich fühle zum Beispiel auch Eifersucht in Freundschaften.
Mhm.
Deswegen finde ich das gar nicht so einen dollen Indikator für wirklich romantische Gefühle. Aber ich würde vielleicht auch nur kurz ergänzen, dass man sich, glaube ich, auch immer noch vorstellt, wie es dann in der Realität wäre. Weil man munkelt ja, es gibt Leute, die finden Menschen gut, die sowieso unerreichbar sind.
Mhm. Die Fantasie macht's halt, ne?
Genau. Und dann vielleicht sich die Frage zu stellen, okay, bin ich eigentlich in die verliebt, in diese Vorstellung, die ich davon habe, oder bin ich vielleicht wirklich in die Person verliebt?
Ja, habe ich einfach zu viele Rom-Coms geschaut und will gerade der Main-Character sein. Und hier gibt's ja noch eine zweite Frage in der Frage. Und zwar, wie weiß ich, ob sie mich auch mag?
Ja, da habe ich eine Profilösung.
Let's go.
Ansprechen, nachfragen.
Ja, und nichts anderes bitte. Also nicht dieses, ich analysiere Nachrichten, hat sie mir irgendwie Emojis geschrieben oder nicht? Wie ist sie von der Körpersprache? Schaut sie mich beim Sprechen an oder nicht? Oder so TikTok-Videos, 5 Zeichen, wie du weißt, dass sie auf dich steht. Nein, das schiebst du bitte alles zur Seite.
Oder dieses, sie hat mir jetzt so viel geantwortet, ich antworte aber mehr immer. Das ist alles so, nee. Einfach aussprechen.
Einfach hinsetzen, in die Augen schauen und Klartext reden, Leute. Das Leben ist zu kurz für sowas. Keine Spielchen, einfach Honesty.
So nämlich. Ist es.
Und wir machen jetzt weiter mit Honesty.
Louis hat auf Spotify gefragt, wie kann ich mit Dysphorie umgehen, besonders bei der Periode?
Ja, an der Stelle auch nur kurz die Erklärung so, was ist überhaupt eine Dysphorie? Also Dysphorie ist quasi, wenn man sich unwohl fühlt im eigenen Körper. Also wenn man sich so im Spiegel schaut und den eigenen Körper irgendwie gar nicht fühlt. Man würde sich irgendwie wünschen, in einem anderen Körper zu sein, zum Beispiel auch.
Das haben zum Beispiel also Menschen mit Essstörungen. Die haben so eine Körperbildstörung, es kann sein. Und Transpersonen haben das auch manchmal.
Ja.
Also wir können da ja offensichtlich schlecht drauf antworten, weil wir haben es eben beide nicht. Aber es kam eine Antwort auf Spotify. Ich lese die mal vor.
Let's go.
Ich versuche es immer mit Wärme und Schmerzmittel bei starken Schmerzen, da diese am meisten Dysphorie bei mir auslösen. Sonst gemütliche, gender-affirming Sachen anziehen. Auch schaue ich mir gerne Videos an von Seepferdchenvätern oder anderen Transmännern, damit ich mich nicht alleine fühle.
Oh Gott, ist das süß.
Cute.
Und ich finde es noch süßer, dass einfach unsere Community sich untereinander schon hilft und die Fragen beantwortet.
Sie brauchen uns gar nicht mehr, Dimi. Die sind schon so groß geworden.
Aber wir bleiben natürlich trotzdem hier sitzen, Mäuse, ne? Das wisst ihr. Also so schnell rennen wir hier nicht aus der Bude raus.
Aber keine Wahl. Nächste Frage.
Another one. Thank you.
Another one.
Die kommt von Roblox-Fan. Und es ist auch eine Sprachnachricht, also hören wir wieder mal rein.
Hey Sophie und Demi, ich wollte euch mal fragen, könnt ihr mir den Begriff queer erklären? Also meine Frage konkreter ist, könnt ihr mir erklären, wofür steht queer und wie benutze ich das am besten? Was bezeichnet das alles genau und was ist eigentlich der Hintergrund dahinter?
Maus, natürlich können wir das machen. Alles easy peasy. Also, Queerness ist so ein Schirmbegriff für die ganze Community. Früher hat man ja immer, oder sagt man ja immer noch, LGBTQIA+ gesagt. Heute kann man auch queer sagen, ist einfach eine Abkürzung. Aber letztendlich fallen alle Labels, auch Mikrolabels, da rein. Du kannst dich aber als Person selber entscheiden, ob du dich letztendlich als queer labeln möchtest oder nicht. Ich mach's persönlich gerne, weil queer dieses Schubladendenken der Gesellschaft irgendwie hinterfragt, ne? Also dieses Ding von, Männer müssen stark sein und Frauen sind ganz schwach. Das ist natürlich alles Bullshit. Und ich finde, Queerness ist dann ein ganz cooler Begriff dafür. Plus, Fun Fact, früher war das ja ein Schimpfwort, ne?
Mhm, ja.
Und die Queers, was haben sie gemacht? Sie haben sich einfach selbst dann als queer gelabelt und das Ganze quasi umgewandelt, sodass es jetzt wieder positiv ist, das zu sagen.
Volle, wurde voll reclaimed. Ich würde an der Stelle vielleicht auch noch hinzufügen, dass es nicht nur als Sammelbegriff verstanden wird, sondern schon auch als so Gegenentwurf zu Binarität und so. Also es hat schon auch eine slightly politische Bedeutung. Deswegen sagt zum Beispiel jemand wie Alice Weidel, nee, ich bin nicht queer.
Ja, stimmt.
Weil so Menschen wie Alice Weidel, also AfD-Politikerin, lesbisch, die hat, glaube ich, vor 2 Jahren explizit gesagt, dass sie nicht queer ist. Und das war dann ein großer Lacher in den Medien, weil die Leute gesagt haben so, ha, 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 sie ist eine Frau mit einer Frau verheiratet. Ist ja wohl queer, aber die grenzt sich eben explizit von dieser Infragestellung von Zweigeschlechtlichkeit ab, indem sie sagt, nee, sie ist nicht queer, sondern sie ist lesbisch.
Ja, good point. Ist auf jeden Fall auch ein politischer Begriff.
Ja. Next one.
Next
Another one.
Du bist dran.
Thank you.
Ah, das macht Spaß.
Ja. Yeah. Es ist eine anonyme Sprachnotiz.
Hallo Sophia, hallo Demi. Ich frage aus gegebenem Anlass. Und zwar, wie kann man gut mit Liebeskummer umgehen? Ich freue mich sehr über eure Tipps.
Oh, hattest du schon oft Liebeskummer?
Ich bin die Königin des Liebeskummers.
Lässt du das dann auch zu?
Ich kann so, so gut heulen. Niemand heult mehr. Nee, also mein Pro-Tipp ist, das auch zulassen, dass man traurig ist.
Mhm.
Dass man sich auch sagt, okay, jetzt darf ich traurig sein. Und dann aber irgendwann die Biege kriegen.
Auf jeden Fall. Ja, ich habe einen Fehler mal gemacht. Also, was heißt ein Fehler? Jetzt schaue ich zurück und ich würde sagen, ich habe daraus gelernt, aber ich wollte es nicht zulassen. Ich habe 6, 7, 8 Monate immer nach hinten geschoben. Ich habe mich abgelenkt. Ja, ich habe Dinge gemacht, die einfach nicht so cool sind für einen selbst, glaube ich. Aber dann habe ich gecheckt, nee, das bringt gerade alles nichts. Ich drücke gerade nur auf den Pausenknopf. Aber eigentlich muss ich auch weiter drücken, weil es muss unangenehm sein, damit es dann wieder schön sein kann.
Ja.
Deswegen lasst alles raus. Es fühlt sich scheiße an, aber es fühlt sich so viel besser an, wenn ihr das alles zulässt und ihr da durch seid.
Das Ding ist, ich habe auch immer das Gefühl, wenn man so Liebeskummer hat, ist man nicht nur traurig, sondern man fühlt sich auch so ein bisschen wie ein Loser. Und ich will immer allen Leuten sagen, dass sie das nicht sind, dass es Bullshit ist, dass es gut ist, dass man Gefühle hat und dass es gut ist und schön ist, wenn man so intensiv jemanden gerne hat und dass das leider eben manchmal passiert, dass man verletzt wird, aber das nicht bedeutet, dass man weniger wert ist oder man nicht cool genug ist oder sowas.
Ich glaube, oft hat man auch diesen Gedanken von, das war gerade meine größte Liebe. Weißt du, so, wann werde ich wieder so eine Person treffen? Aber ihr müsst euch klar machen, ihr habt noch so viel mehr Emotionen, Gefühle und Liebe in euch. Und eine Person, mit der ihr wirklich matcht, die euch wirklich auch das zurückgibt, was ihr verdient, da werdet ihr die Liebe bis ins Unendliche spüren.
Und also ich sag auch immer den Leuten, oh, das ist jetzt ein gemeiner Tipp, dann hören die Clubbies da draußen, dass ich vielleicht doch ein schlechter Mensch bin. Mir egal. Ich sag immer meinen Freundinnen, die dürfen traurig sein für ein paar Tage. Und dann fangen wir an zu lästern. Im Sinne von, halt dir vor Augen, was nicht gut war. Halt dir vor Augen, was dich gestört hat. Schimpf mal ein paar Tage lang. Reg dich auf.
Ja.
Und dann fühlt man sich zwar schlecht, weil man fühlt sich, als ob man lästern würde. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man Wut zulässt irgendwann.
Und laut ausspricht, in was für einer Situation man war, die vielleicht gar nicht so passend für einen war, wie man es erst dachte.
Ja, und ich finde, dann kann man in der dritten Phase das wieder ein bisschen gerade rücken. Weißt du, ich habe immer das Gefühl, Wut ist so ein Beschleuniger von einer Person weg.
Ja.
Und dann diesen Anschub, den braucht man vielleicht für den Anfang. Und dann sagt man oder denkt vielleicht auch Sachen, die nicht so fair der anderen Person gegenüber sind. Klatscht es der vielleicht nicht an den Kopf. Aber im dritten Schritt kann man sich dann vielleicht wieder eingestehen, nee, es ist trotzdem eine Person, an der ich sehr viel gerne mochte und an der ich auch immer noch viel mag. Und vielleicht kann man dann auch irgendwann sagen, hey, vielleicht hat die Beziehung nicht gepasst, aber vielleicht können wir Freunde werden.
Voll.
Und dann bedeutet das auch nicht, dass die Person für immer weg ist oder dass man die verliert, sondern dass man halt eine Pause gemacht hat und neu kalibrieren muss, wie irgendwie ein Zusammenexistieren aussehen kann.
Safe. So war es bei mir mit meiner Person.
Sweet.
Tatsächlich. Also es war Trauer, Wut, Frieden finden und sich dann hinsetzen, in die Augen schauen und sagen, wir wissen aber, wir sind seelenverwandt und wir brauchen die andere Person im Leben. Egal, ob es jetzt freundschaftlich ist oder in einer romantischen Beziehung oder so. Das ist eigentlich komplett egal, weil am Ende bist du ja einfach nur traurig, dass du nicht mehr die Person in deinem Leben hast.
Ja.
Und die Person dann zurückzugewinnen als Freund ist so viel wert. Also, ja.
Vielleicht noch, jetzt haben wir so viele so emotionale Tipps gegeben. Ich würde vielleicht noch so einen Praxistipp mitgeben. Also, weil ich habe jetzt gesagt, traurig sein, schimpfen und Freunde holen. Support by Friends holen. Ich habe das, glaube ich, lange lernen müssen auch, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich wirklich gar keine Hemmung habe, meine Friends einfach nach Hilfe zu fragen. Aber das sind ehrlicherweise, und das ist was Positives in so einer Scheißsituation, die verbindendsten Momente, die man mit den Leuten hat.
Das stimmt.
Wenn man merkt, oh, man ist mega verletzlich, aber die andere Person ist einfach gerade für mich da,
ja,
und fängt mich auf.
Mhm.
Und das ist dann auch wieder irgendwie eine schöne Erfahrung.
Das stimmt. Nutzt die Freundschaft, Leute. Dafür ist sie auch da, unter anderem.
Schreibt einen traurigen Rap-Song.
Oder das.
Indie-Musik.
Indie-Musik.
Indie-Musik. Die kennen nur Liebeskummer.
Okay, bist du ready für die nächste Frage?
Ich bin so ready für die nächste Frage.
So, hier haben wir sie schon. Die kommt von Felix.
Hello, ihr beiden. Ich bin bi, bin aber in einer heterogelesenen Beziehung. Und irgendwie habe ich in queeren Kreisen die internalisierte Angst, so nicht richtig dazugehören. Und habe fast immer so eine Scham, als Typ von meiner Freundin zu erzählen. Entsprechend bevorzuge ich es, auf Englisch von my partner zu reden. Wie geht man denn damit um?
Okay, Sophia, du als Bisexuelle, ich würde die Frage kurz mal an dich weiterleiten.
Ich als die bisexuelle Kontrollinstanz,
ja,
kann an dieser Stelle nur sagen, was wir, glaube ich, in jeder Folge predigen. Du bist Teil der queeren Community, egal welcher Beziehungskonstellation, als bisexuelle Person. Das einmal vorneweg. Und ich finde, du kannst auch von der queeren Community erwarten, dass deine Hetero-Konstellation da Raum haben darf.
Auf jeden Fall, weil ich meine, wir Queers lieben ja auch Frauen. Auch straight Frauen, bisexuelle Frauen, also alle Frauen, weißt du? So, also deine Freundin wird da, glaube ich, schon gefeiert. Ich glaube, da du kannst es safe mitnehmen, sie stolz vorstellen und weg von diesem Gedanken gehen, dass Leute dich judgen. Ich verstehe, dass du diese Gedanken hast, aber manchmal ist es auch so, dass du Blicke so deutest, weil du vorher diese Gedanken hast. Und vielleicht sind die Leute offener am Ende, als du denkst. Und wenn sie nicht so offen sind, dann gehören sie auch nicht in deinem Kreis hin. Also queere Leute, die andere queere Leute nicht akzeptieren, müssen erstmal an sich selbst arbeiten und das ist nicht deine Arbeit und da musst du nichts zurechtbiegen oder so. Du bist völlig fein in deiner Beziehung und ich bin froh, dass ihr euch habt und dass es läuft.
So nämlich. Nächste Frage.
Nächste Frage. Die kommt von Nobody, also eine anonyme Person. Oh, und die ist an mich gerichtet. Welche Frisur war deine verrückteste? Oh, Mäuse. Falls ihr es nicht wisst, ich habe hier so einen Buzzcut seit mittlerweile 4 Jahren, glaube ich. Und dieser Buzzcut hat schon gefühlt jede Farbe und jedes Muster gesehen. Mittlerweile sind mir die Muster ausgegangen, deswegen klebe ich jetzt schon irgendwelche Perlen da drauf.
Es wird bedazzled. Und
Blumen. Ja, genau, es wird bedazzled mit Haargel. Ich glaube, das Verrückteste, was ich hatte, wenn man es verrückt nennen kann, war das Starry Night Bild von Van Gogh.
Mhm.
Das hat eine Freundin von mir drauf gemalt, 3 Stunden lang, die ist Künstlerin.
Krass.
Und es sah halt wirklich am Ende aus wie Starry Night von Van Gogh. Also ich bin auch durch die Straßen gelaufen und Leute haben das erkannt, vor allem so KunstliebhaberInnen. Und es war dann ganz süß, weil man in voll viele nice Gespräche gekommen ist.
Mhm.
Aber nach so 3 Wochen sah es eher aus wie die Erdkugel. Und dann weiß ich noch, dass ich bei so einem, ich war bei so einer Demo von Fridays for Future. Und dann kamen so Leute zu mir und meinten, wie cool es ist, dass ich den Planeten auf meinem Kopf habe. Und ich war so, nee, das war eigentlich Starry Night mal, aber egal.
Egal, ja.
Naja, das war meine verrückteste Frisur, Leute. Wenn ihr noch Ideen für mich habt, dann gerne her damit, ich bin ready.
Er braucht Inspo.
Ja.
Okay, nächste Frage. Sophia, würdest du eine genderfluide Non-Binary-Person daten? Sure.
Ich glaube, die Person fragt nur für einen Freund oder
Klar würde ich. @anonym.
Da werden, glaube ich, deine DMs geflutet jetzt. Ich lieb's doch. Und wir machen weiter. Ach, ja, komm, die fühlt sich doch gut an, die Frage. Okay, die kommt auch von einer anonymen Person. Und Sophia, die fragt uns, ob wir top oder bottom sind.
Mhm.
Also, ob wir beim Bumsen eher den aktiven oder passiven Teil gerne mögen.
Mhm.
Und Leute, ich will euch was dazu sagen. Weil es ist völlig egal, welchen Part ich beim Sex habe. Ich glaube, euch geht es gerade eher darum, dass ihr wisst, was ihr seid. Und let me tell you something. Als ich gecheckt habe, dass ich schwul war, habe ich mich die ganze Zeit in so eine Schublade gesteckt, von wegen, ich bin ein femininer Schwuler, also muss ich ja der Part sein, der bottom ist.
Mhm.
Und ich habe mich in diese Rolle reingepresst und habe mit Leuten gebumst und habe es aber nie genießen können, weil es wehgetan hat, weil ich mich nicht entspannen konnte. Und ich habe die ganze Zeit so nachgedacht, warum mag ich Sex nicht? Warum fühlt es jeder und ich mag es nicht?
Mhm.
Bis ich irgendwann zu einer Situation kam, dass ich so ein Sexdate hatte und mir ein Typ legit seinen Arschloch vom Gesicht gehalten hat. Und ich war so, okay, ich glaube, heute ist der Moment, wo ich es versuchen könnte. So, der will, dass ich ihn toppe. Und dann habe ich es gemacht. Und wirklich, ich bin mit so einem Lächeln nach Hause, weil ich mir dachte, ich habe gerade eine Sache gefunden, die mir gefällt.
Mhm.
Habe aber gleichzeitig dann irgendwie auch mehr mich mit meiner Sexualität beschäftigt und so andere Sachen ausprobiert. Und ich würde euch einfach nur sagen, lasst euch nicht in irgendeine Box reindrängen, nur weil die Gesellschaft das von euch denkt oder nur weil ihr irgendwelche Serien schaut und dann seht ihr da so Leute, die feminin sind und die dann auch immer bottom sind. You can be anything. Und du kannst auch die ganze Zeit deine sexuelle Position ändern. Und du musst es auch gar keiner Person beweisen oder auch erzählen, was du bist. Deswegen, meine finale Antwort bekommt ihr nicht, weil guess what? Das wechselt sich immer. Es kommt ja auch, finde ich, voll auf die Verbindung an.
Ja, also bei mir ist ganz genauso. Bei mir wechselt es. Ich hatte mal einmal sowas eine Zeit lang mit einer Frau, die war nur top. Mhm. Und irgendwie fand ich es ein bisschen crazy.
Also sie wollte die Person sein, die immer gibt.
Ja.
Und du musst es immer empfangen.
Ja.
Und was fandest du crazy daran, dass es irgendwie immer so eine die gleiche Routine war und kein Wechsel dabei war?
Nee, ehrlich gesagt war es eher so, das Ding ist, also ich möchte gar nicht ihre Bedürfnisse irgendwie delegitimieren oder so und oder ihre Grenzen, weil Bedürfnisse sind einfach unterschiedlich, was man gut findet beim Sex ist einfach unterschiedlich, aber für mich persönlich war so Sex oder ist Sex so ein Geben und Nehmen.
Mhm.
Ha ha ha. Also,
she's a giver.
Aber es ist halt für mich so eine Dynamik, die halt irgendwie schön ist, dadurch, dass man so zu zweit was macht.
Ja, verstehe ich.
Und für mich war es irgendwie verrückt, dass dieses Zurückgeben nicht stattgefunden hat.
Ja, ich glaube, ihr hattet einfach zwei andere Vorstellungen von dem, was ihr euch beim Sex vorstellt. Und das ist ja vollkommen fein, aber es war einfach nicht, es hat nicht gematcht in dem Sinne.
Also es war auch gut. Es war für mich ja gut.
Ja, ich meine, du wurde gegönnt komplett.
Ja.
Also von vorne bis hinten. Aber du wolltest irgendwann auch was anderes.
Wir hatten halt so über ein, weiß nicht, wie lange wir was hatten, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir wären in einer Beziehung, nee, es würde mich jetzt nicht stören, aber ihr könnt mir vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann sowas wie ein schlechtes Gewissen hätte.
Aber das musst du nicht haben, weil es befriedigt ja komplett die Lust der anderen Person.
Ja.
Und wenn was fehlen würde, dann liegt es ja an ihr, das anzusprechen. An der Stelle möchte ich aber noch was anderes ansprechen, weil die Frage ja war, ob wir top oder bottom sind.
Mhm.
Und ich will noch sagen, zum Beispiel das, was du gerade genannt hast, das nennt man ja auch versatile oder switch, also dass man beides mag, beide Seiten. Man kann aber auch nichts davon mögen. Das nennt man dann side. Das heißt, man steht auf nicht penetrativen Stuff und glaubt mir, Leute, ich war eine lange Zeit in meinem Leben side. Und was es da alles gibt, da gibt es viel zu erkunden. Also denkt nicht, das ist nur Küssen und Blowjob oder so, ne? Also da könnt ihr wirklich euch erkunden und Sex ist so vielseitig und viel und ihr müsst einfach schauen, welche Seite von Sex euer Bedürfnis am Ende erfüllt.
Mhm.
Und das muss nicht sein, was mein Bedürfnis ist oder Sophias Bedürfnis, das muss euer Bedürfnis sein. Das heißt, ja, wir können hier zwar die Antwort geben, aber am Ende müsst ihr eure eigene Antwort finden.
Ich habe auch das Gefühl, das sind so Begriffe, die, also diese extrem starren Kategorien, die du gerade eben angesprochen hast, so ob man top oder bottom ist, dass es sich erstens alles rund um das Thema Penetration zentriert und deswegen oft halt so Women loving women, wenn kein Penis involviert ist, so ein bisschen außen vor sind.
Mhm.
Und dass deswegen das natürlich aber nochmal doller ist und viel mehr Druck bei Cis-Männern jetzt ausgeübt wird. Wie bei dir zum Beispiel, wo du gesagt hast, okay, hast das Gefühl, du musst dich irgendwie einsortieren.
Ja, weil damals gab es diesen Begriff von Zeit nicht mal. Diesen Begriff gibt es erst seit 2 oder 3 Jahren, selbst in einer Dating-App zum Auswählen. Also es ist ja was Neues.
Mhm.
Deswegen, Leute, geht einfach euren eigenen Weg und ihr müsst nicht mal so ein Label haben. Also wenn ihr denkt, dieses Top, Bottom, Verse, Side ist nichts für euch, dann benennt es nicht. Ich habe es jahrelang nicht benannt und das ist auch voll fein. Okay, Leute, das war auch schon unsere letzte Frage tatsächlich. Vielen lieben Dank für euer Vertrauen und für die ganzen Fragen, die zusammengekommen sind. Wir hoffen, wir konnten mit unserer Expertise oder zumindest mit unseren Erfahrungen euch so ein paar Fragezeichen wegnehmen.
Ich fand's auch richtig schön. Schreibt uns gerne in die Kommis auf der Podcast-Plattform eure Wahl, ob wir nochmal so eine Folge machen sollen. Ihr könnt natürlich auch ganz oldschool eine E-Mail schreiben an willkommenimclub@br.de oder ihr schreibt uns halt via Insta, da heißen wir Willkommen im Club.
Ja, ich habe auch gehört, uns 5 Sterne zu geben, bringt euch Glück sowohl beim Dating als auch beim Sexleben. Also gebt uns gerne 5 Sterne und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Halt, eine Sache noch.
Ah.
Weil wir jetzt schon über Dating und so gesprochen haben heute, ich hätte noch einen richtig sweeten Podcast-Tipp für euch. Der heißt Liebt euch und ist von Unser Ding. Darin quatschen die Hosts Julia und Richard über eure Dates, sorgen für spitze Kommentare, jede Menge Liebe und packen natürlich auch über ihre abgefahrensten Dates aus. Es geht um Trennungsglow-Ups, Psycho-Tinder-Typen und Dates mit Instant-Chemie. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt aber wirklich tschüss.
Tschüssi.
Tschüssi.
Willkommen im Club ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks und ist werbefrei dank eures Rundfunkbeitrags.
Hosts Sophia Seiler und Dimitrios Stratakis.
Redaktion Mila Hahner und Linda Becker.
Produktion Matthias Sautier.
Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
Grafik Vera Johansen, Veronika Grenzebach, Eva Barreuter.
Social und Community Management Daniel Tonner-Leva, Kevin Nitsch und Dimitrios Stratakis.
Pulse.